Lebenswerk, der Podcast der Ordensspitäler Österreichs. 23 Ordensspitäler, 22.500 MitarbeiterInnen, 2 Millionen PatientInnen pro Jahr und über 230.000 Operationen. Die österreichischen Ordensspitäler sind ein wichtiger Partner der Bundesländer in der medizinischen Versorgung. Aber wer steckt hinter all diesen Zahlen? Hier kommen Menschen zu Wort, die einen besonderen Geist leben und jedes Ordensspital zu einem Ort der menschlichen Zuwendung und der Hoffnung machen. Hier kommen Menschen zu Wort, die Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen, wenn es sein muss, auch anecken, aber immer mit dem Blick auf das Wunder des Lebens. Hier ist Lebenswerk, der Podcast zum Mitdenken.
Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute widmen wir uns einem Thema, das das Fundament der täglichen Arbeit der Ordensspitäler bildet, aber oft im Verborgenen wirkt, und zwar die Ethik. Zu Gast sind heute zwei ausgewiesene Expertinnen, Oberärztin Dr. Renate Riesinger. Sie ist Ethikkoordinatorin und Oberärztin der Palliativstation im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried und Privatdozent Dr. Jürgen Wallner, Leiter des Ethikprogramms der Barmherzigen Brüder Ordensprovinz Europa Mitte. Herzlich willkommen, schön, dass Sie beide da sind. Mein Name ist Alexandra Laubner-Gadowski und ich freue mich, Sie als Moderatorin durch den Podcast zu begleiten. Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
Ja, grüß Gott, Riesinger Renate. Ich bin Fachärztin für Allgemein- und Familienmedizin mit einer Spezialisierung in Palliativmedizin und im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried tätig und da schon seit längerer Zeit im klinischen Ethikkomitee in die Ethikarbeit hineingewachsen und bin mittlerweile in der Funktion als Ethikkoordinatorin dort tätig.
Grüß Gott von meiner Seite. Mein Name ist Jürgen Wallner. Ich bin bei den Barmherzigen Brüdern seit 17 Jahren tätig. Zuerst in unserem Wiener Krankenhaus, auch im Krankenhausmanagement tätig gewesen und habe laufend die Ethikarbeit da auch mit aufgebaut und jetzt schon seit 11 Jahren hauptberuflich der Leiter des Ethikprogramms der Barmherzigen Brüder in unserer Ordensprovinz, die Österreich, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Bayern umfasst.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir starten. Frau Dr. Riesinger, wenn man das Wort Ethik hört, denken viele zuerst an dicke Bücher, an viel Theorie, an Philosophie. Was bedeutet Ethik eigentlich ganz konkret im Krankenhausalltag?
Ethik soll dazu beitragen, dass gute Entscheidungen getroffen werden, soll Mitarbeitende auch beim Treffen dieser Entscheidungen helfen und letztendlich dann auch spürbar sein in der Versorgung für die betreuten Menschen, sodass diese besser auch versorgt werden.
Und wie kann man sich das konkret jetzt vorstellen? Vielleicht an einem kurzen Beispiel?
Genau, also wenn wir uns vorstellen, also Ethikberatung kann helfen, zum Beispiel in einer Situation, wo jemand schwer erkrankt ist und eine Behandlung sehr risikoreich ist und die Erfolgsaussichten eingeschränkt sind. Konkret könnte man sich vorstellen, eine Patientin, die sich vielleicht nicht selbst äußern kann, was sie möchte, könnte zu einer lebensverlängernden Behandlung auf einer Intensivstation verlegt werden, aber diese Behandlung auf der Intensivstation ist für die konkrete Patientin sehr belastend. Und da kann Ethikberatung helfen, herauszufinden, ob diese Person diese Belastungen für Lebensverlängerung oder für einen Erhalt ihres jetzigen Zustands auch in Kauf nehmen möchte.
Herr Dr. Wallner, bei den Ordensspitälern ist der Bereich Ethik ja sehr klar organisiert und auch strukturiert. Bei den Barmherzigen Brüdern zum Beispiel gibt es ein eigenes Zentrum für Ethik, klinische Ethikkomitees, einen Ethikberatungsdienst. Warum braucht es solche Strukturen?
Ich denke, weil in einem Krankenhaus oder auch in anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens alles, was wichtig ist, auch Strukturen braucht. Der Unterschied wäre ja, dass Ethik oder auch andere Aktivitäten in der Entscheidung, im Wohlwollen, in der Lust von einzelnen Personen liegen, ob die gerade wollen oder nicht oder wer gerade im Dienst ist. So eine Haltung würden wir uns bei anderen Dingen, die uns wichtig sind, ja auch nicht wünschen. Also wenn Sie denken, Sie kommen mit Magenschmerzen ins Krankenhaus und sagen, naja, jetzt lasse ich mich mal überraschen, ob da überhaupt jemand da ist, der mir irgendwie weiterhilft, würden wir das nicht akzeptieren. Und in der Ethikarbeit ist es halt genauso. Wenn die wichtig ist, braucht es Strukturen, die verlässlich eine gewisse Qualität garantieren, eine Verbindlichkeit, eine Wissensweitergabe. Und deswegen sind wir alle, die da in der Ethikarbeit engagiert sind, nicht nur darauf angewiesen, dass die persönliche Haltung da stimmt oder das individuelle Interesse, sondern dass es auch losgelöst von den einzelnen Menschen, die da tätig sind, verlässliche Strukturen und Abläufe gibt.
Was sind eigentlich die häufigsten Fragen, mit denen Sie sich auseinandersetzen? Sie, Dr. Riesinger, als Ethikkoordinatorin im Krankenhaus der Barmherzigen Schwester Ried und Sie, Dr. Wallner, als Leiter des Ethikprogramms der Barmherzigen Brüder Ordensprovinz Europa-Mitte.
Naja, also jetzt bei mir persönlich, wenn ich diese Frage da versuche zu beantworten, ist es ein sehr gemischter Aufgabenbereich. Also genuin zur Leitung des Ethikprogramms gehören natürlich wie bei vielen Leitungsaufgaben so Koordinationsmanagement-Aufgaben, wo wir den einzelnen Einrichtungen und den dort tätigen Ethikteams Unterstützung anbieten, Hilfsmaterial für die konkrete Ethikarbeit, wo wir Ausbildungen anbieten und auch durchführen für die Ethikarbeit. Aber was mir wichtig ist, ist, dass auch Leute, die in einer Leitungsfunktion arbeiten, so wie ich jetzt beim Ethikprogramm, dass wir trotzdem immer den Kontakt aufrechterhalten zu dem, was wirklich vor Ort am Krankenbett oder in der Wohneinheit passiert und zu den praktischen Fragen, die die Menschen dort haben. Das bedeutet jetzt für mich persönlich zum Beispiel, dass ich auch weiterhin Ethikfallberatungen, Ethikkonsile in unserem Wiener Krankenhaus durchführe, weil das halt sich logistisch gut ergibt, weil ich in Wien stationiert bin. Aber ansonsten ist halt die Leitung des Ethikprogramms viel auch mit Gremienarbeit oder mit der Entwicklung von Leitlinien verbunden.
Was sind die häufigsten Fragen, mit denen Sie sich, Dr. Riesinger, auseinandersetzen?
Das sind einerseits sehr konkrete Anfragen für eine Ethikberatung. Das war zum Beispiel jüngst die Anfrage eines Kollegen, der bei einem Patienten mit Down-Syndrom eine Krebserkrankung diagnostiziert hatte und einfach Sorge hatte, ob dieser Mann nicht aufgrund seiner Beeinträchtigung über- oder untertherapiert wird. Und das einfach gerne strukturiert besprechen wollte. Das wäre so eine konkrete Frage. Ich kriege auch Anfragen, die im weitesten unter den Bereich Bildung auch fallen. Also ich komme auch in Behandlungsteams zu Teambesprechungen, wenn diese Teams ein konkretes ethisches Thema besprechen möchten. Zum Beispiel, wie gehen wir um, wenn wir auf eine Herz-Kreislauf-Wiederbelebung verzichten? Wie wollen wir das entscheiden? Wie wollen wir das dokumentieren? Wie wollen wir das weitergeben? Ich bin auch in Kontakt mit neuen Mitarbeitenden, mit Mitarbeitenden in Ausbildung. Es gibt auch Anfragen auch an der Mitarbeit, was unter dem Bereich Organisationsethik fällt, ja, wann irgendwelche Strukturen oder Prozesse ja ethische Fragestellungen berühren.
Jetzt sind wir schon mitten in der Praxis angekommen. Ich würde gerne wieder die Frage an Sie beide stellen, und zwar zum Thema Patientenverfügung. Es gibt ja Fälle, bei denen es keine Patientenverfügung gibt, beziehungsweise, das haben auch Sie betont, Herr Dr. Wallner, das Personal auch die Patientenverfügung nicht aktuell zur Hand hat. Wie geht man in solchen Fällen vor?
Naja, die erste Hoffnung ist immer, dass doch jemand da ist, der den Patienten, die Patientin kennt, als Angehöriger, Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn oder auch Leute, die sich professionell um diesen Menschen kümmern, mobile Dienste, Pflegewohnhäuser, hausärztliche Versorgung, weil es geht immer darum, egal ob es eine Patientenverfügung ist oder Gespräche mit anderen Menschen zu dem Patienten herauszufinden, wer ist es eigentlich da, der jetzt mit der Rettung gekommen ist, nicht mehr ansprechbar ist, wer ist das, was für Lebensumstände hat dieser Mensch, wie ist er bisher mit Krankheit umgegangen. Gibt es irgendwie konkrete Aussagen, was dieser Mensch unbedingt, was ihm wichtig ist oder was er auf keinen Fall haben möchte? Also die Patientenverfügung als Schriftstück ist natürlich immer ein wertvoller Baustein bei dem Ganzen. Nur mindestens genauso wertvoll und wichtig ist es dann zu schauen, wer kennt den Menschen. Das können auch mitunter Leute aus dem eigenen Krankenhaus sein, weil viele der Patientinnen und Patienten ja immer wieder kommen und dann ist auch gut ist, wenn Sie Mitarbeitende haben, die sagen, ja, ich weiß, wie ich es letzte Mal, als er noch sprechen konnte, zum Beispiel vor einem Schlaganfall, wie dieser Patient zu bestimmten Fragen sich geäußert hat.
Also da möchte ich auch nur mal das bekräftigen, was Dr. Wallner gesagt hat, das Gespräch mit Vertrauenspersonen, wie wichtig das ist. Das zeigt auch eine jüngste Untersuchung aus Deutschland, wo untersucht wurde, was wäre denn die Entscheidung einer Patientin, eines Patienten und was glauben die Angehörigen oder die Bezugspersonen, wie die entscheiden würden. Und wenn die vorher miteinander gesprochen haben, war das viel kongruenter. Selbst auch wenn eine Patientenverfügung da war und anhand dieser entschieden wurde. Also dieses Gespräch, also diese Gespräche, und da möchte ich auch unsere Zuhörenden auffordern, dass sie über schwere Krankheit, über Wünsche am Lebensende mit ihrer Familie auch sprechen, damit die dann uns Professionellen auch helfen können, herauszufinden, was die Person mutmaßlich gewollt hätte. Und diese Gespräche sind nicht einfach zu führen, nämlich da auch herauszufiltern, was hätte der Patient, die Patientin gewollt und nicht, was hätten die Angehörigen gewollt. Also das ist auch immer ganz schwierig dann herauszufinden.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, sozusagen an Sie beide, wie man damit umgeht, was Sie schon gesagt haben, wenn der Patient, die Patientin was ganz anderes will als die Angehörigen.
Naja, dann kann man sich ja mal ganz formal vor Augen führen, wem das Krankenhaus und das Behandlungsteam primär verpflichtet ist, nämlich der Patientin oder dem Patienten. Natürlich wird jeder versuchen, ein gutes Einvernehmen mit allen Beteiligten und Betroffenen irgendwie herzustellen, und die Angehörigen sind immer ein wichtiger Part, auch für den Genesungsprozess, für die weitere Versorgung. Das heißt, es bestehen ganz viele Versuche immer, alle mit an Bord zu holen. Nur was nicht passieren sollte, ist, dass eher auf die Angehörigen eingegangen und gehört wird, weil die halt mehr dazu in der Lage sind, sich zu artikulieren und da quasi das Wort zu ergreifen, als die Patientin, die halt krankheitsbedingt geschwächt ist. Also das Außenvorlassen von den Patienten, sich zu sagen, naja, es ist viel leichter mit den Angehörigen das Ganze zu besprechen, das kann nicht die adäquate Haltung sein, wenn ich dem Patienten oder der Patientin gerecht werden möchte und sie auch ernst nehmen möchte.
Genau, und das kann in der Praxis durchaus auch herausfordernd sein, Menschen so zu unterstützen, dass sie da wirklich uns auch mitteilen können. Und mit Menschen meine ich Patienten, Patientinnen, dass sie uns auch, dass sie verstehen können, worum es geht, dass sie uns auch mitteilen können, was sie gerne möchten. Genau, und da wirklich auch einen Konsens dazu finden mit Angehörigen, die vielleicht dann auch von Entscheidungen betroffen sind. Betroffen zum Beispiel, wenn eine Patientin oder Patientin entscheidet, zu Hause versorgt zu werden, würde das ja auch Pflege direkte für An- und Zugehörige bedeuten.
Ich würde gleich bei Ihnen bleiben, Frau Dr. Riesinger. Sie arbeiten auf einer Palliativstation, also einem Ort, wo Menschen sterben. Und es gibt den Begriff des moralischen Stresses, also das Gefühl, nicht das tun zu können, was man für richtig hält. Wie gehen Sie mit solchen Themen um?
Haben Sie die Idee, ich möchte nur zurückfragen, dass moralischer Stress auf der Palliativstation einen anderen Stellenwert hat als in anderen Abteilungen?
Hat es den aus Ihrer Praxiserfahrung?
Mein Gefühl eher nicht, weil gerade in der Palliativversorgung, das ist eine sehr, sehr patientenzentrierte Versorgung, wo man auch wirklich einerseits Zeit und andererseits auch kommunikative Kompetenzen hat, herauszufinden, was Wünsche von Patienten, Patientinnen sind, was ihnen wichtig ist. Natürlich lässt eine schwere Erkrankung nicht mehr alles erfüllen. Moralischer Stress und auch Strukturen lassen oder nicht alle Wünsche zu. Genau, aber trotzdem hat man in Palliativeinrichtungen eine andere Gestaltungsmöglichkeit als zum Beispiel in der Akutversorgung, also auf einer anderen Krankenhausstation. Natürlich kann es sein, dass Wünsche herangetragen werden. Ein ganz klassisches Beispiel wäre der Wunsch nach Suizidassistenz, wo es sein kann, dass meine persönliche Haltung ist, das nicht zu befürworten, oder wo es sein kann, dass auch die Organisation, in der ich arbeite, das nicht befürworte und dann auch moralischer Stress entsteht. Das wäre zum Beispiel ein konkretes Beispiel.
Herr Dr. Wallner, Sie haben einmal gesagt, in der Ethikberatung müssen Hirn, Herz und Hand in Krisensituationen eingeschalten werden. Können Sie das konkret an einem Beispiel erklären?
Ja, gerne versuche ich das vielleicht nur zur Einordnung. Dieser Grundsatz Hirn, Herz und Hand, der in vielen, jetzt kann man sagen, reformpädagogischen oder auch ganzheitlichen Ansätzen weiter und schon lange etabliert ist, bedeutet letztlich, dass es auch in der Ethik immer um etwas geht, was uns als ganze Menschen betrifft und eben nicht die Fehlvorstellung in den Köpfen sein sollte, naja, Ethik, das hat nur etwas damit zu tun mit Nachdenken und mit halt etwas lernen kognitiv und dann weiß ich halt die richtigen Antworten irgendwann einmal. Sondern wenn ich Ethik halt im Krankenhaus oder in einem Pflegewohnhaus, im Hospiz und so weiter wirklich leben möchte, dann stecke ich da als ganzer Mensch drin. Und was als erstes bei uns Menschen fast immer angesprochen wird, ist das Herz, jetzt als Symbol für die emotionale Betroffenheit, dass uns irgendetwas auffällt, dass uns irgendetwas irgendwie komisch vorkommt, dass wir, wie gerade besprochen, einen Stress erleben, in einer Situation Angst haben, uns vielleicht auch ärgern. Und diese erste emotionale Reaktion ist ein wichtiger Signal, denn ansonsten gehen wir halt getrieben durch den Alltag, durch die vielen Dinge, die zu erledigen sind, mehr und mehr mit Scheuklappen durch die Stationen oder Wohneinheiten. Das heißt, ich muss mich da schon auch irgendwie berühren lassen. Zum Beispiel, jetzt konkretes Beispiel, wenn eine Patientin nach einem Schlaganfall, wie es oft der Fall ist, Schluckstörungen hat und irgendwie ich merke, die tut sich jetzt schwer beim Schlucken, da gibt es ein klinisch abgeklärtes sogenanntes Aspirationsrisiko, nämlich dass sie halt sich verschluckt, wie man so im Alltag sagt, und das Ganze dann zu einer Entzündung, zu einer Lungenentzündung führen kann. Aber ich irgendwie merke, die wacht schon so weit auf oder ist so weit klar nach dem Schlaganfall, dass sie eigentlich viel lieber etwas im Mund spüren möchte, was schlucken, kauen möchte, als ihre Nasogastralsonde, also den Schlauch, den sie im Moment halt durch die Nase hat, dass sie die nicht möchte. Dann ist es für viele, sei es jetzt Pflegende, Angehörige, eine emotionale Sache, wo sie mal sagen, die tut mir so leid, die Patientin. Die Ethik sagt aber, du solltest natürlich nicht nur dabei stehen bleiben, bei der emotionalen Betroffenheit, bei dem Herz. Erstens einmal ist es für dich selber extrem stressig, wenn du nicht irgendwie Möglichkeiten hast, dich damit umzugehen. Und dann haben wir Menschen halt zum Glück mehr oder weniger die Möglichkeit auch, das zu rationalisieren, darüber nachzudenken, was ist da jetzt genau der Krankheitsverlauf, was führt zur Schluckstörung, was ist da schon gemacht worden, wie geht die Patientin mit der Nasogastralsonde um, haben wir die wirklich so gelegt, dass die auch möglichst schonend ist. Das heißt, auf fachlicher Ebene wird da viel nachgedacht, aber natürlich auch auf in gewisser Weise ethischer Ebene gibt es Instrumente, die dann dazu führen, dass man sich überlegt, was sind die Therapieziele, die ich der Patientin überhaupt anbieten kann und welche Belastungen mute ich ihr zu, um diese Therapieziele zu erreichen, welchen Benefit verspreche ich ihr damit, was habe ich mit ihr und kann ich persönlich besprechen, wie wir vorher gerade geredet haben, was muss ich mit Angehörigen irgendwie klären, weil sie es selber nicht kann. Das sind alles sehr rationale Hirninstrumente, wo ich versuche, die emotionale Betroffenheit irgendwie einmal sachlicher und auch in gewisser Weise distanzierter zu sehen, um so zu einer guten Einschätzung und Entscheidungsbasis zu kommen. Das kann dann im konkreten Fall zum Beispiel heißen, wenn jetzt das wirklich der Schlaganfall so schwer ist, dass es kein Rehabilitationspotenzial gibt, keine Rückkehr in den Alltag, wenn sich herausstellt aus den Gesprächen mit Angehörigen, dass die betroffene Patientin sich auch geäußert hat, dass sie nicht jede Therapieoption ausschöpfen möchte, dass man dann sagt, na gut, wenn wir das jetzt so klar analysieren, dann ist eigentlich einzufrieren und zu erhalten, sondern ihr auch zu ermöglichen, eine möglichst gute restliche Lebenszeit mit möglichst angenehmer Lebensqualität für sie zu haben, dann ist die Nasogastralsonde vielleicht nicht das angenehmste Tool und ist das Aspirationsrisiko ein Risiko, das man aber bewusst halt auch in Kauf nimmt, weil dadurch die Patientin vielleicht in ihrer restlichen Lebenszeit noch etwas schmecken kann, etwas auch essen oder trinken kann, was ihr Freude bereitet. Und dann kommt der letzte Punkt, wo man sagt, die Hand, das ist so der Punkt, wo ich irgendwie überlegen muss, wie kann ich das umsetzen, wen brauche ich dafür, inwieweit brauche ich da eine therapeutische Unterstützung, damit das nicht gleich beim ersten Mal alles schief geht, wie weit muss ich mir überlegen, wie kann ich die Angehörigen aufklären und einbinden, damit die nicht irgendwie dann den Eindruck haben, naja, jetzt ist die Nasogastralsonde weg, sie bekommt nicht das Schnitzel mehr runter, das hat ja alles keinen Sinn mehr. Also da muss ich mir überlegen, wie binde ich die Leute ein, dass auch nicht ein falscher Eindruck entsteht. Und erst wenn das alles zusammenpasst, habe ich eine ethisch halbwegs gut begründete Entscheidung getroffen und brauche dann immer wieder, das ist ja nicht so, dass das auf einmal gleich alles glatt läuft, dann brauche ich immer wieder diesen Kreislauf von, wie geht es mir damit, wenn sie jetzt die Patientin jetzt nicht mehr die 700, 800 und mehr Kilokalorien bekommt. Aber wenn ich merke, es tut ihr gut, aber sie verschluckt sich halt immer wieder. Und dann wieder überlegen, was kann ich jetzt machen und wieder überlegen, wie kann ich es umsetzen. Das ist ein ewiger Kreislauf, der den Unterschied macht, Ethik in der Praxis und Ethik nur am Schreibtisch.
Herr Dr. Wallner, die Barmherzigen Brüder waren ja Vorreiter, haben ja schon 1994 einen Ethikkodex eingeführt. Aber Ethik ist ja nichts Statisches. Welche Fragestellungen sind so in den letzten Jahren oder auch ganz aktuell in den Fokus gerückt?
Ja, für uns waren das zwei Sachen. Das eine ist einmal überhaupt die Frage, was verstehen wir und unsere Mitarbeitenden unter Ethik? Und da waren die früheren Ethikkodizes eher so, dass man gesagt hat, wir, die sozusagen die Fachleute, überlegen das für euch und wir schreiben das zusammen und dann quasi haltet euch dran. Ich sage das jetzt sehr simplifiziert. Und je besser das gelingt, umso ethischer ist das Ganze. Und da ist jetzt die neuere Auflage des Ethikkodex so, dass sie sagt, die Fachleute können bestimmte Methoden und Herangehensweisen euch anbieten, aber den Weg gehen, das, was ich jetzt vorher gerade geschildert habe mit dem Hirn, Herz und Hand, das müsst ihr selber. Ja? Die Ethik besteht darin, selber Verantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, das kann ein Buch für mich erledigen, ein Ethikkodex. Also das ist eher so diese Haltung und der methodische Zugang. Das ist schon als Herausforderung, weil es gibt genügend Menschen, die sagen, naja, aber warum sagst du mir nicht einfach, was ich tun soll und dann mache ich es halt. Und da muss ich sagen, ja, das kann man schon machen, aber da können wir nicht das Etikett Ethik draufkleben, sondern Ethik verlangt halt immer eine eigenverantwortliche Situationsbewältigung. Inhaltlich, das ist das Zweite, inhaltlich hat sich der Schwerpunkt sehr stark verschoben von Themen der sogenannten biomedizinischen Ethik, klinischen Ethik, hin zu Fragen der Organisationsethik und der Sozialethik. Wir sind eine Organisation, die weltweit tätig ist, die bei weitem nicht nur Akutkrankenhäuser führt. Das ist eher ein österreichisches Phänomen, dass das halt in unserer Region so ist. Die Barmherzigen Brüder sind eine Organisation, die weltweit sehr stark zum Beispiel im Bereich der psychosozialen Betreuung tätig sind und die sich ganz viel damit auseinandersetzen, zum Beispiel mit Fragen, was heißt es, in sozioökonomisch prekären Lebenslagen zu sein, stigmatisiert zu sein, weil ich alleinerziehend und krank bin, weil ich nicht in die gängigen Klischees passe, der jeweiligen Gesellschaft. Und da immer die Frage ist, was ist die Aufgabe für den Orden, für die Organisation in diesen Notlagen? Und das ist nicht primär, vielleicht heute noch weniger als in früheren Jahren, sind das nicht primär die klassischen Themen der biomedizinischen Ethik, sondern das sind Fragen der Organisationsethik, wie wir uns selber verstehen und ausrichten und Verantwortung wahrnehmen und der Sozialethik, nämlich wie wir uns auch in der Gesellschaft einbringen und verschiedene Stakeholder auch so in die Kooperation einbeziehen, dass wir auch gesellschaftlich hier unsere Verantwortung wahrnehmen.
Frau Dr. Riesinger, gibt es ethische Grenzen, die die Ordensspitäler aus Überzeugung ziehen?
Ich wollte ohnehin zu meiner vorigen Frage nur mehr etwas ergänzen und das passt aber gut zu Ihrer jetzigen Frage. Beim moralischen Stress oder kann es helfen, wenn man sich der Werte bewusst ist, also der eigenen Werte, der Werte der Patientin, des Patienten, den man betreut, und auch der Werte der Organisation. Also wenn man und anerkennt, dass es halt auch unterschiedliche Wertehaltungen gibt. Und wenn sie ethische Grenzen quasi wäre, so eine Grenze der Ordensspitäler ist der Schutz des Lebens. Das ist der Umgang mit Schwangerschaftsabbruch, aber auch mit assistiertem Suizid. Genau, wo sie die Ordensspitäler positionieren beim assistierten Suizid, dass das nicht Aufgabe oder Angebot der Ordens oder das, ich kann jetzt für die Einrichtungen der Vinzenzgruppe sprechen. Das ist nicht Teil des Angebotes, wiewohl wir aber Menschen, die Wünsche äußern nach assistierten Suizid, Menschen, die eine Sterbeverfügung haben, weiterhin betreuen und unterstützen.
Herr Dr. Wallner, welche ethischen Grenzen gibt es, die die Ordensspitäler aus Überzeugung ziehen?
Also zum einen ist das quasi, so wie die Frau Dr. Riesinger erwähnt hat, bei uns natürlich auch, es gibt in Fragen jetzt der klinischen Ethik, der biomedizinischen Ethik gewisse moralische Rahmenbedingungen, die auch jetzt bei uns, bei den Barmherzigen Brüdern als katholische Trägerorganisation gelten oder sozusagen maßgeblich sind. Wenn Sie sagen Ordensspitäler, da möchte ich schon auf was hinweisen, was auch bei der Frau Dr. Riesinger angeklungen ist. Ordensspitäler sind ja von Ordensgemeinschaften getragen, die jeweils ein bestimmtes Charisma oder eine gewisse Spiritualität haben, die von ihrer Gründung her herrührt. Sonst wären sie ja nicht unterschiedliche Ordensgemeinschaften. Ich kenne die Ordensgemeinschaften innerhalb der Vinzenzgruppe zum Beispiel auch recht gut. Auch da ist schon, das ist sehr, sehr unterschiedliche Spiritualitäten. Und wenn ich jetzt für die Barmherzigen Brüder spreche, dann ist das jetzt bei uns auch die Frage nach den ethischen Grenzen, ist immer verbunden mit der Frage, was würde derjenige, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, der Johannes von Gott, was würde der von uns erwarten? Wir beschäftigen uns auch da sehr viel damit, mit dem, was er vor 500 Jahren da versucht hat. Und zu der Frage, was da die ethische Grenze ist, ja, da muss ich sagen, das kann ich nur letztlich beantworten, wenn ich davor stehe. Das ist eben auch der Unterschied. Ich spreche jetzt von unserer Spiritualität her. Es geht um eine ganz, ganz praktische, lebensnahe Unterstützung und Begleitung der Menschen mit all ihren vielfältigen Problemen und nicht bloß, dass ich abstrakt eine Grenze erkenne oder bestimme. Das ist relativ klar und eigentlich relativ simpel, ja. So wie vorher erwähnt. Es gibt eine katholische Morallehre, es gibt natürlich staatliche, rechtliche Rahmenbedingungen, die sind im Allgemeinen bekannt und sehr klar. Die Schwierige ist herauszufinden, wenn ich mit einem Menschen zu tun habe, wann stehe ich jetzt wirklich vor dieser Grenze? Und das kann ich nicht nur in abstrakto sagen. Johannes von Gott, so wie ich ihn verstanden und von den Ordensbrüdern gelernt habe, der hat sich auf ganz, ganz viele Dinge hingewagt, bis an die äußerste Grenze, um nicht vorschnell, weil es angenehmer wäre und weil er sich damit weniger angreifbar machen würde, zu sagen, besser schon hier eine Grenze zu ziehen, weil damit durch niemanden verärgern. Dieser Auftrag, Menschen auch nicht im Stich zu lassen, sondern, wie das bei uns heißt, eine bedingungslose Gastfreundschaft anzubieten, das ist nicht eine pauschale Erlaubnis für alles und jedes. Aber es ist eine Zumutung auch an uns selber, nicht vorschnell zu sagen, hier ist meine Grenze und damit ist alles gesagt. So würde ich die wirkliche Herausforderung eigentlich beschreiben. Ich kann es abstrakt sehr, sehr rasch sagen, wo die Grenze ist, Aber wenn ein Mensch vor mir sitzt oder liegt oder steht, ist es dann noch einmal eine andere ethische Frage, da die Grenze mit diesem Menschen gemeinsam herauszufinden.
Zum Abschluss würde ich gern noch eine Frage an Sie beide richten. Was kann Ethik im Krankenhaus leisten und was nicht?
Ethik kann, so wie ich erfahren habe, in den doch jetzt etlichen Jahren, wenn sie gut gemacht ist, professionell gemacht ist, kann sie Menschen dabei helfen, zu heilen, aber sie kann nicht selber heilen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen poetisch, pathetisch, ja, aber was ich damit sagen möchte, ist, Ethik ist ein, glaube ich, ganz wichtiges und hilfreiches Werkzeug, die eigene Lebensgestaltung damit zu bewältigen, für sich selber einen Weg zu finden und für alle helfenden Berufe den anderen damit beizustehen und zu helfen, den Menschen, die krank sind, die Hilfe brauchen. Ich kann aber die Ethik nicht so verstehen, dass ich sage, die löst mir die Probleme, ohne dass ich mich selber damit beschäftigen müsste. Die Ethik führt auch in ganz vielen Situationen nicht dazu, dass ich sage, ich bin jetzt glücklich damit. Die Ethik macht in vielen Situationen Menschen zunächst einmal in der Weise unglücklicher, dass sie ihnen Paradoxien vor Augen führt, schwierige Lagen vor Augen führt, althergebrachte Muster, was man halt immer so gemacht und gehört und nachgemacht hat, plötzlich in Frage stellt. Das ist nicht angenehm für niemanden von uns. Mittel- oder längerfristig ist es aber dann vielleicht der Weg, dass ich sage, ich kann damit besser umgehen und mir selber, meiner Welt und Menschensicht besser gerecht werden.
Frau Dr. Riesinger, was kann Ethik leisten und was kann Ethik nicht leisten?
Da kann ich vielleicht ergänzen, wenn es so um Entscheidungen geht, kann Ethik dazu beitragen, dass möglichst auch die notwendigen Personen dabei sind, bei den Überlegungen, beim Treffen einer Entscheidung, dass Entscheidungen auch transparenter werden. Ethik kann nicht dazu beitragen, wenn es geht um fachliche Entscheidungen. Also da sind die Einzelnen gefordert, da aus ihrer Fachlichkeit dazu beizutragen. Also wir können aufzeigen, diese ethischen Bereiche, Autonomie oder Entscheidungsfähigkeit von Patienten abzuwägen über Nutzen, Schaden. Also da können wir Teams unterstützen und durchbegleiten durch so Prozesse, wobei die Entscheidungen sie, so wie der Dr. Wallner auch gesagt hat, sie selber treffen müssen. Und so auf Organisationsebene kann schon Ethik auch dazu beitragen, dass Menschen, die vielleicht schlechter gestellt sind, weil sie sich schwieriger tun in der Kommunikation, in der Verarbeitung von Informationen, körperlich in unsere Einrichtungen zu kommen, da selbstständig zu tun, da auch darauf aufmerksam zu machen und diese auch zu unterstützen, ja, dass sie an unserem Gesundheitssystem gleich wie Menschen, die diese Einschränkungen nicht haben, teilnehmen können und betreut werden können.
Wollen Sie beide unseren Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben, was Ihnen vielleicht noch wichtig ist, am Herzen liegt?
Ja, weil mein Thema als Palliativmedizinerin schon sehr oft Entscheidungen am Lebensende sind, würde ich wirklich gern mitgeben, reden Sie mit Ihren Angehörigen, mit Ihren Freunden, vielleicht auch mit Ihren betreuenden Ärztinnen über das, was Ihnen wichtig ist, was nur wichtige Ziele im Leben sind, über Dinge, die Sie vielleicht vermeiden möchten oder wie Sie sich das Lebensende vorstellen, auch das Sterben vorstellen, damit halt für den Fall, einerseits werden Ihnen dadurch Dinge viel klarer, also Gespräche helfen da auch enorm und ich würde auch Patientenverfügung haben wir schon besprochen im Vorfeld. Auch da ist im Vorfeld einfach auch wichtig, mit Menschen drüber zu reden, um sich selber klar zu werden. was einem wichtig ist. Reden Sie darüber, über diese Vorstellungen, weil dann können wir besser mit Ihnen sprechen und falls Sie nicht mehr mit uns sprechen können, weil es eine Erkrankung nicht zulässt, können Ihre Angehörigen uns das berichten und uns dann auch wirklich unterstützen, gute Entscheidungen für Sie zu treffen.
Ja, ich versuche es einmal so, sowohl für Leute, die jetzt schon Patienten sind oder für alle, die es vielleicht einmal werden, aber auch für diejenigen, die mitarbeiten in den Gesundheits- und Sozialberufen, wäre meine Botschaft, verwechseln Sie nicht Ethik mit, dass irgendwelche anderen Leute glauben zu wissen, was einzig richtig oder falsch ist, sondern verstehen Sie Ethik so, dass es Leute gibt, die sich darum bemühen, Ihnen bei der Urteilsfindung zu helfen, die besser zu machen, aber nicht Ihnen ihre eigene Urteilskraft damit abzunehmen. Als Menschen müssen wir schon selber auch da diese Mitverantwortung immer tragen. Das können nicht die Ethikerinnen und Ethiker übernehmen.
Ja, herzlichen Dank auch für diese Schlussworte von Ihnen. Wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Danke, Dr. Riesinger und Dr. Wallner, für diese tiefgehenden Gespräche und dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit, aus unserem Arbeitsalltag zu erzählen.
Ich bedanke mich auch sehr für die Möglichkeit, das auch einem breiteren Publikum einmal zu vermitteln und freue mich, wenn Sie ein paar Gedanken daraus mitnehmen können.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Infos zu dieser Folge finden Sie in unseren Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Lebenswerk, dem Podcast der Ordensspitäler Österreichs.